Die EU-Erweiterung bzw. Schrumpfung bzw. die EU oder was immer man unter diesem nicht sehr trennscharfen Sammelbegriff auch verstehen mag, will zwei neue Mitglieder aufnehmen: Albanien und Nordmazedonien. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mich das schockiert oder auch nur sonderlich überrascht hat, aber das ist nicht so. Ich ertappte mich im ersten Moment dabei, sogar verständnisinnig zu nicken. Sicher, wieso auch nicht, habe ich mir wohl gedacht. Man hat auch Bulgarien und Rumänien aufgenommen, führt mit Serbien Beitrittsgespräche, mit der Türkei auch schon seit Jahrzehnten. Wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, würde ich nicht a priori Weißrussland oder Georgien für völlig aussichtslos halten. Südossetien dagegen hat eher schlechte Karten, nach allem, was man so hört. Der Kandidatenstatus von Albanien und Nordmazedonien, der sich früher nur Mazedonien nannte, geht auf die sogenannte Agenda von Thessaloniki zurück. Im Englischen wird das Ding Thessaloniki Agenda und im Deutschen auch bisweilen Versprechen von Thessaloniki genannt. Gerade der deutsche Ausdruck ist wichtig, wie wir noch hören werden. Maßgeblich dabei ist eine Aussage im Abschlussdokument eines europäischen Gipfeltreffens, das vom 19. bis zum 21. Juni 2003 in der Hotelanlage Portokaras an der griechischen Ägäisküste stattfand. In diesem Dokument wurde den Staaten Mazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina die Perspektive eines Beitritts zur Europäischen Union zugesagt. Dass ein Dokument, das in Portokaras entstanden ist und unterschrieben wurde, nach einem Ort benannt wurde, der 120 Kilometer davon entfernt liegt, sollte niemanden verwundern, der mit den Gepflogenheiten der EU auch nur halbwegs vertraut ist. Was die Konvergenzkriterien für Albanien angeht, hat die EU die Latte relativ tief gelegt, was sicher insoweit realistisch war, da das Land hinsichtlich einer baldigen Heraufdämmerung der Zivilisation nicht gerade zu den allerschönsten Hoffnungen Anlass gibt. Andererseits provoziert das immer wieder die Frage, wieso Länder ohne funktionierende Staaten oder Wirtschaften unbedingt und um jeden Preis in die EU gehievt werden müssen. Ich weiß, ich habe diese Frage schon öfter in der Sendung gestellt. Das musste ich aber, weil ich keine Antwort bekomme. Für Albanien reichte jedenfalls die Verabschiedung einer sogenannten Justizreform, was sogar bis zu einem bestimmten Grad tatsächlich passiert ist. Diese hat jedoch zu einem massiven Bearbeitungsstau der Gerichte geführt. Die Verschleppung von Fällen ist mittlerweile ein Problem des gesamten albanischen Justizsystems. Nicht nur die Staatsanwaltschaft leidet darunter. Auch das Verfassungsgericht, das die Instanz wäre, die den jahrelangen Streit zwischen dem Präsidenten und dem Parlament lösen könnte, ist beschlussunfähig. Grund dafür ist der sogenannte Vetting-Prozess, der die Überprüfung der Richter und Staatsanwälte nach deren beruflichen Qualifikationen, Vermögensverhältnissen und deren berufsethischer Eignung überprüfen soll, und viele Richter und Staatsanwälte dazu veranlasst hat, ihre Stühle freizumachen, bevor sie überhaupt überprüft wurden. Andere konnten sich durch die strengen Kriterien der von der EU überwachten Überprüfungskommission nicht behaupten und fielen durch. Streng heißt in diesem Kontext, sie sollten leidlich ehrlich sein und eine zumindest rudimentäre Ahnung von juristischen Dingen haben. Unglücklicherweise hat niemand daran gedacht, dass die dadurch vakant gewordenen Stellen auch wieder besetzt werden müssten. Alternativ dazu finden sich einfach in Albanien nicht genügend viele Menschen, die leidlich ehrlich sind und eine zumindest rudimentäre Ahnung von juristischen Dingen haben. So richtig überraschend wäre das wohl kaum. Auch war das Konvergenzkriterium für Mazedonien denkbar niedrigschwellig gehalten. Als Entgegenkommen an die Empfindlichkeiten der Griechen sollte sich das Land bloß in Nordmazedonien umbenennen, was mittlerweile auch passiert ist. Eine Frage an die EU-Kommission. Wenn ich mich in Nordkarlsson umbenenne, kann ich dann auch EU-Mitgliedsland werden? Ich melde mich gleich vorsorglich als Netto-Transfer-Zahlungsempfänger an. Das bringt beim Mitgliedsantrag sicher irre viele Bonuspunkte. Als wieder mal das regelmäßig wiederkehrende Getuschel aufkam über die Notwendigkeit, mit den Beitrittskandidaten endlich mal zu Potte zu kommen, war es der französische Präsident Emmanuel Macron, der dankenswerterweise die Notbremse zog. Macron war in der Debatte auf dem jüngsten EU-Gipfel in Brüssel ziemlich isoliert. Dänemark und die Niederlande äußerten zwar auch hinsichtlich Albaniens Vorbehalte, aber in der Frage von Nordmazedonien stand Macron allein gegen alle. Was aber trotzdem einem zumindest vorläufigen Veto gleichkommt, denn die Aufnahme neuer EU-Mitglieder muss einstimmig erfolgen. Die deutsche Bundeskanzlerin sagte nach dem Gipfel in dem für sie typischen Merkel-Speak, dass wir auch verlässlich sein müssen, wenn wir etwas versprechen, wenn wir bestimmte Maßstäbe setzen, dann müsse Europa auch berechenbar sein. Das mit den Politikerversprechen ist aber nicht immer ganz einfach. Schließlich hat sie bislang auch viermal versprochen, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Hat ja auch ganz toll geklappt, nicht wahr? Unterdessen mag man vielleicht bemerkt haben, dass in der Nacht zum 1.11. die EU wider Erwarten doch nicht geschrumpft ist. Der Brexit ist nicht passiert. Großbritannien ist noch EU-Mitglied. Jetzt heißt es, der Brexit würde spätestens am 31. Januar 2020 erfolgen. Eine Terminansage, zu der man wohl etwas mehr Vertrauen hätte, wenn nicht zuvor mittlerweile 3 Brexit-Termine ergebnislos verstrichen wären. Dafür setzen viele ihre Hoffnungen in die nunmehr dann doch beschlossenen Neuwahlen im Dezember. Das ist insofern etwas erstaunlich, weil nichts dafür spricht, dass es zu einer Klärung kommen wird. 3 Faktoren machen das eher unwahrscheinlich. Erstens, das Land ist nach wie vor in der Brexit-Frage tief zerstritten. Neben der recht großen Remain-Gruppe sind die Brexiteers in sich gespalten. Die einen hätten nichts gegen einen No-Deal-Brexit, die Moderateren wollen schon eine Austrittsvereinbarung. Zweitens. Diese Zerstrittenheit wird auch nur teilweise über das Parteienspektrum abgebildet. Zum Beispiel bei den Tories sind alle 3 Gruppen vertreten. Auch bei Labour gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Frage. Drittens, das britische Wahlrecht ist ein reines Mehrheitswahlrecht. Die proportionale Vertretung der Volksmeinung ist nicht unbedingt gewährleistet. Schon eine winzig kleine Pluralität, also eine relative Mehrheit, kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Gibt es in einem Wahlkreis 4 Kandidaten, kann man mit 25% plus einer Stimme das Mandat gewinnen. Knapp 75% der Wähler gehen dann leer aus. Diese 3 Faktoren verstärken sich auch noch gegenseitig. In der jetzigen Situation ist eine Wahl nichts als ein Zufallsgenerator. Das soll natürlich kein Argument gegen die Neuwahlen sein, aber es ist unrealistisch zu erwarten, dass die EU nachher mit einer klaren politischen Situation in Großbritannien rechnen kann. Etwas verwunderlich finde ich die Haltung der Rest-EU in dieser Frage schon. Das Festhalten an der britischen EU-Mitgliedschaft um jeden denkbaren Preis hat sich zu einem irrationalen Dogma geronnen. Selbst die immer massiveren Signale aus der Wirtschaft, dass es langsam Zeit für etwas mehr Rechts- und Planungssicherheit wäre, haben nicht dazu geführt, dass die EU sagt, der Austrittstermin steht fest, eine Verlängerung kann es nicht geben. Selbst die Aussicht auf eine fette Konjunkturdelle und damit einhergehend wenige Steuereinnahmen, auf die man sonst so überaus sensibel reagiert, führt hier scheinbar nicht zu einem Umdenken. Dabei hat Helmut Schmidt 1982 sehr richtig gesagt, dass man Reisende nicht aufhalten soll.